Wir lesen ein Schriftwort aus dem Propheten Jona, und zwar dem ersten Kapitel, Jona 1. Und ich denke, wir lesen bis Vers 10, nicht den ganzen Kapitel. Jona 1, 1 bis 10. Das Wort des Herrn kam zu Jona, dem Sohn Amittais. Mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich heraufgekommen. Aber Jona machte sich auf und floh vor dem Herrn und wollte nach Tarsis und kam nach Jaffo hinab. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren sollte, zahlte er Fährgeld und bestieg es, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Unwetter auf dem Meer, so dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich, und jeder schrie zu seinem Gott. Und sie warfen das Gerät, das im Schiff war, ins Meer, damit es leichter würde. Aber Jona war in das Schiff hinuntergestiegen, lag dort und schlief. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm: Was schläfst du? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird Gott an uns denken, damit wir nicht untergehen. Und einer sagte zum anderen: Kommt, wir wollen losen, um zu erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück trifft. Und als sie losten, traf es Jona. Dann sagten sie zu ihm: Sag uns doch, warum uns dieses Unglück trifft. Was ist dein Beruf und wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Er sagte zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sagten zu ihm: Warum hast du denn sowas getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Als ich vor 2 Wochen hier auch an dieser Stelle stand und nach Hause kam, machte ich mir sehr viel Gedanken. Man denkt öfters nach über das, was gesprochen worden ist. Und man stellt sich Fragen. Und irgendwie habe ich dann etliche Tage, hat es mich sehr beschäftigt. Und ich fragte: Ist das, was jetzt ich mit der Hilfe Gottes probiere oder versuche hier zu bringen, das, was die Gemeinde braucht? Hilft das den Geschwistern in ihrem geistlichen Leben, oder wie viel hilft es uns allen? Ob das zur Hilfe, zur Erbauung, zur Förderung hilft? Oder welche Ausrichtung die Gemeinde heute braucht, um in der Welt zu bestehen können, um den geistigen Stand erhalten zu können, jeder Einzelne und die Gemeinde, und auch den Auftrag Gottes zu erfüllen können. Und ich glaube fest, dass jede Ortsgemeinde an ihrem Ort eine Aufgabe hat und dass sie hier nicht umsonst ist, dass der Herr will, dass Menschen noch dazukommen und ihnen geholfen wird. Jedenfalls, dass die Gemeinde ihre Pflicht erfüllt. Und dann fragte ich mich: Aber du, was du bringst, dient es dazu oder nicht? Und wir haben alle um uns Menschen, die auf dem schlechten Weg wandeln, auch Nächste und Kinder. Und ich fragte mich, wie viel Sorgen machen wir uns über sie. Wie viel Sorge, wie viel Mühe wende ich persönlich an oder wir alle. Und dass den armen Menschen geholfen werden möge. Und ich dachte an das Wort, als Apostel Paulus sagte, das gefällt mir sehr im 2. Korinther 11. 2. Korinther 11. Ich lese das öfters, Geschwister, wo er sagt, dass er viel durchmachen muss, viele Not leiden muss. Er redet von sich nur, dass, will das jetzt nicht alles lesen, eher zum Ende. Nur ich lese vom Vers 26. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahren gewesen durch Flüsse, Gefahren unter Räubern, in Gefahren unter dem eigenen Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. Geschwister, das waren alles Wege, die er eigentlich, um den Auftrag zu erfüllen, gegangen ist, den der Herr ihm gesagt hatte, als er ihm unterwegs nach Damaskus erschien. Und deswegen ging er diese Wege, und das waren nur Gefahren, nur um seinen Wegen. Aber er ging ihn. Und dann sagt er weiter, in Arbeit und Mühe, in vielem Wachen, im Hunger, Durst und vielem Fasten, in Frost und Blöße, außer all dem, was täglich auf mich einstürmt. Und das hat er auch alles gehabt, aber außerdem hat noch vieles noch auf ihn eingestürmt, was er gar nicht angeführt hatte. Und außerdem kam ihm noch dazu die Sorge für alle Gemeinden. Er, dieser große Apostel, er hat die Verantwortung, er hat das vom Herzen gehabt und er sorgte sich für viele Gemeinden. Aber Geschwister, ich dachte mir, wenn wir um die Gemeinde sorgen würden, vom ganzen Herzen, mit dieser ganzen Mühe, dieser ganzen Aufopferung für diesen Ort, Geschwister, ist schon ein großer Segen vor Gott und für uns selbst. Und so beschäftigt es mir eigentlich. Von anderer Stelle sagt Apostel Petrus, glaube, werft alle Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Und dann können wir sagen, naja, warum müssen wir uns sorgen? Gott sorgt ja. Aber Geschwister, Petrus meint nicht so, dass wir nur einfach die Hände in den Schoß legen können. Und er macht alles. Apostel Paulus macht sich große Sorgen. Und Geschwister, das ist eine wichtige Sorge. Natürlich, meine Seele muss sich auch meine Seele sorgen, aber auch für die anderen. Und ich habe gebetet, Geschwister, dass Herr soll das, ich weiß nicht, wie ich soll mich ausdrücken, das nötigste Wort schenken, was wir brauchen. Und ich wurde dann eigentlich auf den Propheten Jona gelenkt. Ich habe da auch die Botschaft so überschrieben, Jona, der Prophet. Und wir haben ja gelesen, ich will ganz kurzes durchgehen, bevor ich dann auf die einzelnen Dinge eingehen möchte. Jona wurde von Gott berufen. Das war ein Prophet Gottes. Und wenn wir nur erkennen, oder wir wissen ja, was ein Prophet ist, den hat Gott ja erwählt. Denn Gott sah, den Menschen kann ich gebrauchen, ihn kann ich senden. Ihn kann ich senden, zu den Menschen, zu ihnen zu reden. Und Gott sendet ihn zu einer großen Stadt. Ich habe auch nachgesucht, bei mir in der Bibel steht etwas noch extra von der Stadt Ninive, dass eine große, eine berühmte Stadt gewesen ist, die war eigentlich die Hauptstadt von dem assyrischen Reich. Und eine reiche Stadt und eigentlich eine sehr böse Stadt. Es wird berichtet, dass die Stadt hat immer so solche räuberische Ausflüge, werden wir sagen, gemacht gegen andere und um die andere berauben und mit Morden und damit sie reich sein können. Und jetzt, das sieht Gott ja alles. Und er sagt zu Jona, mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige gegen sie. Gott ließ ihn gehen in diese Stadt, um gegen sie zu predigen. Er musste eigentlich ihnen sagen, dass für sie die Rettung fast zu spät ist, dass Gott ihnen noch 40 Tage lang, später kommt es dann, 40 Tage lang eine Zeit gibt, nicht geben will oder hat vor, er gibt ihnen noch 40 Tage Zeit und entweder sie können gerettet werden oder die Stadt wird untergehen. Eigentlich predigt er ihnen das Gericht, weniger die Retten, aber das Gericht. Er sagt ihnen, ihr werdet alle untergehen. So sagt Gott zu dieser Stadt und er sendet den Propheten Jona mit dieser schwieriger Botschaft zu dieser Stadt und dass er noch zu diesen Seelen spricht. Ich dachte mir, Geschwister, wer würde heute so noch sagen? Nehmen wir einfach allgemein nur die Christenheit der Welt an. Wo werden wir hören heute noch so eine Botschaft, dass wenn wir so bleiben würden, zu den Menschen, wenn ihr so bleiben würdet, ihr werdet alle untergehen, ihr werdet verloren gehen, werden wir nicht hören oder kaum hören. Oder wer würde noch heute solch eine Botschaft ertragen können? Auch unter den Christen, die mehr bedacht sind, Gott zu dienen. Wer würde so eine Botschaft ertragen können und das mitnehmen und sich ernste Gedanken machen. Meistens ist es so, dass die Menschen eigentlich dann sich noch mehr verschließen und dann würden sagen, vielleicht, ja, was sagt er uns? Das kann man heute nicht sagen, weil heute so eine liberale Zeit ist, so eine Zeit, wo eigentlich man soll alles decken, man soll alles zudecken, dass jeder Mensch nicht mitbekommt, wie es eigentlich in der Wirklichkeit es ist. Ja? Und gerade mit dieser Botschaft sendet Gott Jona zu dieser Stadt. Aber wir lesen, dass Jona machte sich auf und floh vor dem Herrn. Er floh vor dem Herrn und er will nach Tarsis, er sucht ein Schiff. Und Geschwister, Jona nimmt große Mühe auf sich. Er flieht, er geht in eine Stadt, er zahlt ein gutes Geld, damit er mitgenommen werden kann. Um das nicht zu tun, was Gott ihm gesagt hatte. Wir erinnern uns an das Wort, welches uns vorgelesen worden ist. Der Herr sandte seinen Knecht in den Weinberg und sagt, tu es. Und er sagt, ja, er tut es nicht. Jona eigentlich war ein Prophet. Und Jona hat dem Herrn auch versprochen, dass er tun wird, was der Herr von ihm verlangt. Aber er tut es nicht. Er tut es nicht, er geht seinen Weg. Mag sein, dass Jona die Stadt auch kannte. So interessant. Mag sein, dass er die auch allgemein kannte, die Stadt, ihr Ruf vielleicht kannte. Und er sagte für sich, ja, es lohnt sich ja gar nicht, dahin zu gehen. Es lohnt sich, da ist ja keiner, der auf mich hören wird. Es ist besser, die Stadt soll untergehen, die Menschen sollen ihre Strafe erhalten. Das war die Denkweise Jonas. Die sollen untergehen. Und er hätte fast eine Genugtuung an dem, dass die Stadt eigentlich untergeht, die Menschen untergehen. Und Jona flieht vor dem Herrn. Er flieht eigentlich, wie interessant, nicht unbedingt auf der ersten Stelle von der Aufgabe. Er flieht von Gott. Es heißt, und zahlte er ein Fährgeld, bestieg es, um mit ihnen nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und Geschwister, was da noch sehr wichtig ist, ein Auftrag Gottes kann nie ein Mensch erfüllen oder vollständig zu erfüllen, der nicht mit Gott ist, der nicht mit dem Herrn ist. Ja? Jona geht weg vom Angesicht des Herrn. Geschwister, stellen wir uns vor, das hat ihn nicht bewogen, dass die Menschen in Nineveh auch lebendige Seelen haben. Das sind ihn eigentlich gar nicht mehr interessiert, dass die eigentlich auch gerettet werden könnten. Das war für ihn nebensächlich, ja. Aber er wollte nicht, dass seine Arbeit, die er tut, dass die umsonst wäre. Wer die Geschichte kennt, weiß warum, wie er später dann sich aufgeregt hatte, als der Herr sich erbarmt hatte. Jona wollte seine Arbeit sehen. Er wollte das Werk, was er gesagt hat, wenn er gesagt hatte, die Stadt wird untergehen, und da wollte er zuschauen sehen, sie geht unter. Und er wollte nicht, dass die Menschen, wenn der Herr sich erbarmt, auf ihn zeigen würden, ja, du hast uns was anderes prophezeit. Und Geschwister, er geht vom Angesicht des Herrn weg. Und der Herr bewahre unsere Seelen, Geschwister, dass wir in dieser Aufgabe, wo der Herr uns jedem als Kind Gottes in das Herz eingelegt, indem dass er hat gesagt, ihr sollet meine Botschafter sein auf dieser Erde, dass wir sich dem entziehen mögen. Und Geschwister, dann gehen wir weg vom Angesicht des Herrn. Dann eigentlich verlieren wir diese Liebe zu diesen Menschen. Dann ist sie weg. Dann lieben wir sie eigentlich nicht. Dann ist es uns ganz gleich, ob sie gerettet oder verloren gehen. Geschwister, dann ist uns das, was der Herr uns gegeben hatte, nicht mehr so auf der ersten Stelle. Dann können wir nicht, wie Apostel Paulus, uns abmühen, Tag und Nacht. Und sorgen für die Menschen. Aber der Herr geht Jona nach. Wie interessant, dass der Herr nicht nachlässt in dem, was er vorhatte. Und wir merken schon den großen Unterschied, wie Mensch und Gott denkt. Jona dachte, naja, die Stadt, die wir das nicht annehmen. Aber der Herr sieht es eigentlich anders. Der Herr denkt nicht so, wie die Menschen denken. Und Geschwister, wenn wir leben so unter den Menschen auch heute und wir merken eigentlich, dass nichts ankommt, dann kommt natürlich der Gedanke, nur wer will heute schon das hören? Wer würde heute schon sich von ihrem Weg umkehren? Wer würde heute schon aufgeben, dieses Leben? Das sind die Gedanken, die kommen, die habe ich auch selbst oft gehabt. Aber Geschwister, als ich das gelesen habe, ich habe mehrere Male in dieser Woche das ganze Buch Jona gelesen, sind ja nicht viel, nur 4 Kapitel. Und dann wurde mir klar, dass Gott sieht das anders wie ein Mensch. Und er geht Jona nach und das heißt, er sendet einen großen Sturm dahin, wo Jona ist. Er lässt Jona jetzt nicht an fallen, sagt, naja, er will nicht, dann ist halt so. Er lässt einen Sturm kommen auf das Schiff, wo auch Menschen sind. Und dieser Prophet Gottes eigentlich versteckt sich hier von Gott. Und es heißt so, dass das Unwetter auf dem Meer, so dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen, das bekommt Jona eigentlich gar nicht so mit. Weil es heißt so, Jona stieg in das Schiff hinunter, im Vers 5 am Ende, lag dort und schlief. Aber was spielte sich ab, als Jona, der Prophet Gottes, schläft? Was spielt sich ab eigentlich neben dem Jona? Wir hören, dass die Schiffsleute fürchteten sich, jeder schrie zu seinem Gott. Geschwister, merken wir ja, das sind Menschen in der größten Not gewesen. Das sind Menschen gewesen, die jetzt in einer seelischen Not gewesen und einer Angst, dass sie untergehen würden. Und sie schreien jeder zu seinem Gott. In ihnen, in den Seelen, ist etwas wach geworden. Da ist etwas wach geworden, das sie veranlasste, zu einem Gott schreien, den Gott, den sie kannten. Wir wissen ja nicht, welchem Gott sie alles dienten, aber es heißt, es ist uns so alles dargegeben, diesem Wort. Sie schreien alle zu seinem Gott. Sie haben gemerkt, es hilft jetzt nichts mehr, was sie tun konnten, dass die Geräte rauswerfen aus dem Schiff, dass es leichter wird, dass es nicht nach unten gedrückt wird. Aber das Einzige, was ihnen geblieben ist, schreien zu Gott. Und die schreien zum Gott um Hilfe in einer seelischen Angst. Und der Prophet Gottes ist im Schiff und schläft. Es hat mich so bewogen, Geschwister, dass nicht wir diejenigen sein mögen, wenn Menschen um uns in der Not sind. Wenn Menschen, Gott so führt Wege, dass er ihr Lebensglück mal stört. so allgemein scheint es so, dass das Schifflein des Lebens jedes Menschen, es ist schön und glücklich und das Meer, das ist eben. Man kann so ruhig dahin fahren. Es ist auch so. Es lässt Gott auch ihnen so zu, dass es so geht. Aber manchmal kommt ein Sturm. Manchmal sendet Gott einen Sturm, wie hier auf das Schiff, wo Jona gewesen ist, und lässt das Schiff mal schwanken. Und Menschen, die probieren, sie tun dann von sich etwas weg. Sie werfen etwas weg und wollen das nicht mehr haben, damit ihre Seele etwas leichter wäre. Aber es reicht nicht aus. Das reicht nicht aus, weil nur etwas ist weggeworfen worden ist. Und die Menschen können so leiden und der Prophet Gottes schläft nebenan. Die Christen nebenan, sie schlafen. Sie sehen das nicht, es interessiert sie nicht, was mit ihnen vorgeht und wie schlimmer es weiterkommt. Vers 6, da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, was schläfst du? Geschwister, als ich das gelesen habe, mehrmals zu Hause, wisst ihr, solches treibt, oder soll uns treiben auf die Knie. Das war jetzt ein Mensch, der Kapitän, der scheinbar Gott nicht diente, scheinbar den lebendigen Gott nicht kannte, sonst hätte er zu dem lebendigen Gott geschrien. Aber Geschwister, dass nicht Menschen, die an Gott nicht glauben, zu uns kommen und sagen, du, mache doch etwas, bete für mich, mache doch etwas, warum schläfst du? Geschwister, der Kapitän kommt, er muss den Prophet Gottes wachrütteln. Und warum sage ich wachrütteln, Geschwister? Es ist ein Sturm und kaum einer in so einem Sturm kann im Schiff schlafen. Und wenn es auch unten ist, meistens sind die Menschen dann seekrank. Und die das gut vertragen, die können nicht schlafen. So geht es hoch und runter. Aber Jonas schläft. Jonas schläft und die Not ist draußen. Jonas schläft und Ninive soll untergehen. Alles verloren. Und Jonas, der Prophet Gottes, schläft. Und der Kapitän muss ihn erinnern an seine Pflicht. Er muss ihn erinnern an das, was er eigentlich tun soll. Und er sagt dann weiter, steh auf, ruf deinen Gott an. Merken wir, ja, mag sein, dass die dort so eine Zeit gewesen, eigentlich wie heute, dass jeder seinen Gott hat. Heute haben auch Menschen, jeder hat seinen, nicht jeder, das ist vielleicht übertrieben gesagt, aber es gibt bei vielen Menschen, da ist ein Gott und dort ist ein Gott und dort ist ein Gott. Aber Geschwister, mag das sein? Ist das möglich? Ist das möglich, dass überall ein anderen Gott ist, ja? Ist doch nicht möglich. Ist nicht ein Gott im Himmel, auf Erden. Ist nicht ein Gott, der alles regiert, der eigentlich alles geschaffen ist. Ist nicht nur ein Jesus Christus, hat nicht nur ein Jesus Christus am Kreuz gelitten und sein Leben dahingegeben, dass alle Menschen an einen Gott glauben, dass alle Menschen einen Gott lieben. Nicht zwei, nicht drei, nicht hunderte. Und dieser Kapitän, er sagt zu ihm, steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht hat er Hoffnung gehabt, dass Jona einen besonderen Gott hat und sie sind am Untergehen und vielleicht sagt er, ja, vielleicht könnte dein Gott uns helfen, ihr Gott konnte ja nicht helfen. Das wäre mehr schwankte, das Schiff drohte unterzugehen und er sagt, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird Gott an uns denken, damit wir nicht untergehen. Und Geschwister, das sollen wir tun, dass wir unseren einzigen Gott anrufen. Mit welchem Ziel sollen wir ihn anrufen? Unter vielem anderen, was wir auch anrufen. Er sagt, damit wir nicht untergehen, damit vielleicht wird Gott an uns denken. Geschwister, das ist die Aufgabe einer jeder Ortsgemeinde, nicht nur bei uns, eine Aufgabe jeder Ortsgemeinde, zu beten, zu Gott beten, dass der Herr an sie gedenken möge. Und wir merken, es kommt nicht einmal von dem Prophet, es kommt von einem Menschen, der diesen allmächtigen, lebendigen Gott gar nicht kennt. Er kennt ihn nicht, aber er sagt, bete du, damit der Herr an uns denkt, damit der Herr uns doch über uns sich erbarmt, dass wir nicht untergehen. Geschwister, wie viele Menschen können noch untergehen? Wie viele Menschen werden noch untergehen? Es ist leider so. Aber Geschwister, der Herr will, dass wir für sie beten. Der Herr will, dass wir an sie Tag und Nacht denken. Dass unser Gebet soll so ein aufopferndes Gebet sein, damit der Herr an sie gedenkt. Damit der Herr an sie erinnert wird. Natürlich reden wir so wie Menschen. Der Herr sieht sie und denkt sie. Aber Geschwister, wir können dem Herrn noch mehr so in unseren Gebeten eine angenehme Hilfe zu sein, indem wir doch die Menschen ihm in den Schoß legen und sagen, beten. Geschwister, ich denke immer wieder an den erster Mittwoch im Monat, den wir eigentlich aus unserem Wunschverlangen festgelegt haben, beten für Seelen, die uns auf der ersten Stelle natürlich nah auf dem Herzen liegen, unsere Kinder, Nächste, unsere ganze Liebe, damit der Herr zu ihnen reden möchte. Und ich kann mich gut erinnern an den ersten und zweiten Mittwoch, wie es so vom Herzen lag, uns Geschwister, für sie zu beten, und dann langsam beruhigen wir uns. Wir erwähnen das noch, aber Geschwister, es ist nicht mehr der Kern geworden. Es ist nicht mehr das geworden, was eigentlich man wollte. Und Geschwister, wenn wir nicht da sind am Mittwoch, wie können wir beten als Gemeinde? Wie können wir für die Seelen beten als Gemeinde? Muss nicht doch ein Mensch kommen und zu mir und sagen, ja, du warst da gar nicht da, du hast gar nicht für mich gebetet. Geschwister, ein Tag wird es offenbaren und der liegt noch in der Zukunft, weit oder nah, wissen wir nicht. Der wird offenbaren, Geschwister, und mein Sohn wird sehen, wie viel oder wenig ich für ihn gebetet habe. Mein Sohn wird auf mich mit dem Finger zeigen und sagen, du hast die Versammlung versäumt, du hast für mich nicht gebetet. Geschwister, eine Verantwortung liegt auf uns. Ich bitte uns, das zu Herzen zu nehmen. Ich habe mir vorgenommen, nie mehr über das zu sprechen, aber ich kann nicht, Geschwister. Es liegt auf meiner Seele. Wie wollen wir vor dem gerechten Gott bestehen, wenn wir das vernachlässigen? Vielleicht wird Gott an uns denken, damit wir nicht untergehen. Geschwister, wollen wir das sehr in unseren Herzen bewahren, dieses Wort. So denken auch Menschen. Ich bin überzeugt, es gibt Menschen heute, die sich nicht trauen, die irgendwie vielleicht nicht so angesprochen wurden. Dass das der Weg der Gemeinde ist, hat mir auch noch gezeigt, als wir Ende des letzten Jahres zweimal so als Gemeinde uns natürlich mit Gebeten auch, und wir haben auch gefastet, Mühe gegeben haben, dass Menschen einfach mal kommen. Und Geschwister, ich war so Gott dankbar, ich war so glücklich für diese Zeit, als das Haus voll geworden ist und viele gekommen sind, an die ich persönlich nie gedacht hätte. Ich hatte nie gedacht, dass mancher Mensch reinkommen würde. Aber sie sind gekommen, Geschwister. Warum sind sie gekommen? Weil in diesem Moment haben wir nie geschlafen. Ja? In diesem Moment haben wir das getan, was der Herr will und erwartet. Und wir haben sie eingeladen. Und Geschwister, dass sie nicht weiter noch da sind, es sagt nicht, dass der Samen verloren ist. Geschwister, ist mir jetzt ausgefallen, der Gedanken. Ist mir der dritte Gedanke auf einmal ausgefallen. Na, es kommt vielleicht noch. Entschuldigung. Und es, dann lesen wir weiter. Sie machen sich Gedanken, warum sie nicht gerettet werden, warum ihnen es schlecht geht, und sie losen. Und Gott führt das so, dass das Los gerade auf Jona trifft. Und die fragen ihn, Vers 8, sag uns doch, warum uns dieses Unglück trifft. Was ist dein Beruf? Und wo kommst du her? Aus welchem Land bist du? Und von welchem Volk bist du? Und jetzt stellen sie ihm Fragen. Sie sind überzeugt, das Los ist auf ihn gefallen. Und es war auch in diesem Fall jetzt so, dass Jona schuld gewesen ist. Der Prophet Gottes ist schuld gewesen. Und sie fragen ihn einmal, warum kommt es über uns? Das zweite, was ist dein Beruf? Was könnte er antworten? Ich bin der Prophet Gottes. Sie fragen ihn, wo kommst du her? Aus welchem Land, aus welchem Volk bist du? Sie wollen alles wissen, Geschwister. Es geht jetzt hier um ihr Leben. Und sie wollen alles wissen, aus welchem Volk bist du? Geschwister, aus welchem Volk sind wir? Als als die zwei Jünger, Johannes und Andreas sind gewesen, ja, die wollten Feuer fallen lassen vom Himmel. Johannes, Jakobus, Entschuldigung. Was sagt der Herr zu ihnen? Als er ihre Reaktion sah, dass die Menschen wollten Jesus nicht annehmen. Eigentlich wollten die Menschen, dass Jesus bei ihnen lange bleiben soll. Aber Jesus heißt, er wandte sein Gesicht, er hat gesagt, ich kann nicht lang bleiben, ich muss nach Jerusalem. Da muss er hingehen. Und sie nahmen nicht auf. Und dann die zwei Brüder, sie empören sich und sie sagen, Feuer soll doch fallen. Aber ihr sagt, wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid? Was fragen die Menschen? Woher kommst du? Aus welchem Volk, Geschwister? Er muss ihnen sagen, ich bin ein Prophet Gottes. Ich bin vom Volk des Herrn. Ich komme von dem Land, das heilige Land Gottes. Daher komme ich und schlafe unter euch. In solche Lage eigentlich kam der Prophet Jona, indem er floh weg von dem Angesicht des Herrn. Merken wir, wie das schnell gehen kann, ja? Er flieht vom Angesicht des Herrn und dann wird er wird so wie vor ein Gericht, Menschengericht gestellt. Was kann er sagen? Jona kann nur bekennen. Jona kann nur so klein werden. Jona kann nur erkennen, dass von Gott keine Möglichkeit gibt, zu entfliehen, dass der Herr eigentlich alles sieht und der Herr, wenn er der Herr ihm den Auftrag gegeben hat, dass er auch muss ihn gehen, es nicht will oder kann, muss ihn gehen. Und er sagt so, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer, das Trockene gemacht hat. Was ich da sehr schön finde, er versteckt sich jetzt nicht. Er sagt offen, was er ist. Weil da hat jetzt Jona erkannt eigentlich, dass es nichts bringt. Bringt nichts weg, vom Angesicht des Herrn zu gehen. Und er sagt ja, ich bin aus dem Volk eigentlich, da der Herr, lebendige Gott, Gott ist. Ja? Und ich fürchte ihn und ich diene ihm ja. Und die Reaktion der Menschen, sie fürchteten sich die Leute sehr und sagten, warum hast du denn das so etwas getan? Er hat ja ihnen erzählt, er sagt, es sei so, denn er hatte es ihnen gesagt, dass er eigentlich musste gehen in eine Stadt, die ganz schlecht ist. Was mich auch hier mit dieser Stadt noch bewogen hatte, als der Herr seine Engel sandte, Sodom und Gomorra vernichten, ja, es gab noch Menschen dahin, diese vier Seelen, die der Herr noch gerettet hatte oder retten wollte. Von Ninive ist das nichts. Es musste doch wirklich eine Stadt, sehr gottlose Stadt gewesen sein. Aber jetzt fragen sie ihn, warum hast du das getan? Warum? Sie sagen ihm jetzt nicht, naja, das ist eigentlich schwierig. Wir glauben auch kaum, dass das was bringen wird, wenn du dort predigen wirst. Sie kannten ja eigentlich das Leben. Sie kannten auch sich selbst. Sie kannten auch die anderen Menschen. Und sie könnten sich ja auch vorstellen, dass sie jetzt gehen in eine verdorbene Stadt und anfangen zu predigen. Und predigen, Geschwister, der Herr sagt ihm, gegen die Stadt. Predigen nicht unbedingt die Liebe Christi predigen und dass Gott euch liebt, Gott will euch retten. Nein, er soll ihnen sagen, ihr geht unter. Aber sie sagen, warum hast du das getan, dass du geflohen bist? Warum bist du nicht gegangen zu diesen Menschen? Warum bist du so geworden? Und Geschwister, sie fanden ihn schlafend. Sie fanden ihn schlafend und sie fanden, dass Jona, der Prophet Gottes, nicht das getan, was der Herr eigentlich von ihm erwartet hatte. Jetzt komme ich im Sinn, was ich vorhin sagen wollte. Wir hatten ja Menschen eingeladen. Und eigentlich bin ich überzeugt, dass wir alle froh wären, wenn wenigstens der größte Teil da geblieben wäre. Ja? Oder eine, oder zwei, oder alle. Wir wären doch glücklich gewesen, Geschwister. Aber mir kam das so, der Gedanke, wenn jetzt so gewesen wäre, dass alle da geblieben wären, wisst ihr, ob nicht wir gesagt hatten, wir haben gebeten. Wir haben jetzt nur einmal das gemacht. Wir haben nur einmal eine Einladung gegeben. Wir haben einmal uns oder zweimal uns die Mühe gegeben. Und schaut mal, welches Bild, ja, Geschwister. Apostel Paulus sagte, in Mühe und Arbeit, Tag und Nacht. Es heißt, eine Mühe, eine Arbeit. Wir wollen uns nicht entmutigen lassen, wenn das vom ersten Mal nicht passiert, wenn das nach dem fünften Mal nicht passiert ist. Geschwister, wir wollen glauben, dass der Herr die Seelen anspricht. Wir wollen glauben, dass sie doch noch es zu ihnen sprechen wird, irgendwo, welchem Platz, irgendwo auf dem Meer, wo sie sein würden. Und sie sagen, halt, es ist doch noch eine Möglichkeit da. Wir wollen glauben. Und ich glaube, wenn wir das glauben und weiterhin so machen, wenn wir jetzt vor Ostern, vielleicht eine Woche vor Ostern, das Gleiche machen, ich glaube, Menschen werden kommen. Und doch der Samen soll gestreut werden. Und sie werden sicher, jemand wird kommen. Ich denke an die Gemeinde zu Ephesus. Hat der Herr eigentlich ein Weh ausgesprochen über die Gemeinde in Ephesus. Aber einen schönen Gedanken sagt er hier. Offenbarung 2, Vers 2. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und deine Ausdauer und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst und so weiter. Die Gemeinde eigentlich hat die Liebe, nachher sagt er, aber du hast die Liebe verloren, die Liebe zu Gott haben sie verloren. Sie bauten auf sich. Die Gemeinde hat eigentlich praktisch alles verloren. Aber sie hatte doch etwas gehabt. Und der Herr sieht es. Eine Gemeinde sogar, die droht zu fallen, will der Herr doch ihnen sagen, aber du hast deine Mühe, deine Ausdauer. Das hat der Herr gesehen. Scheinbar hat die Gemeinde sich große Mühe gegeben. Sie hat nicht geschlafen, sie hat nicht geruht. Sie hat sich nicht irgendwo ist in den Untergrund gegangen und da habe ich meine Ruhe eigentlich so schön. Wir haben unsere Gottesdienste, zweimal kommen wir zusammen und dann gibt es noch ein Lied am Sonntag. Was wollen wir noch mehr, Geschwister? Aber eine Mühe und Ausdauer. Und das hat eigentlich Gott bei dieser Gemeinde gesehen. Und das sagt er auch ihr. Ich habe das gesehen, das schätze ich bei dir. Und Geschwister, wir wollen uns nicht entmutigen, wenn es einmal oder zweimal und es ist noch so aussieht, wie wir uns das vorstellen, Geschwister. Der Herr sieht das, der Herr hat doch auch das in seiner Hand. Nicht ich, nicht wir können die Menschen zu Gott führen, aber wir können die Menschen führen, dass sie kommen, um das Wort zu hören. dass ihre Seele angesprochen. Wir können vor den Menschen ein Leben führen, dass die Menschen sagen, ja, es ist ein anderer Mensch. Dass sie auch Fragen kommen, da kommen Fragen auf. Ja, warum ist das so? Ja, warum ist das was anderes? Warum bist du glücklich? Geschwister, das sind alles Dinge, Geschwister, die Menschen an uns sehen. Und sie fragten ihn, warum hast du das getan? Der Kapitän fragte Jona, warum schläfst du hier? Kannst du nicht für uns beten? Kannst du nicht für uns beten, damit wir nicht untergehen? Geschwister, das wollten die Schiffsleute von Jona hören, aber nicht bekommen. Das hat Jona verpasst. Das hat leider Jona nicht getan. Ich will jetzt aufhören. Es liegt mir vom Herzen, noch manches zu sagen aus diesem Buch. Vielleicht werden wir noch einmal, so der Herr will, noch einmal über das sprechen. Aber Geschwister, mein Gebet ist, der Herr uns segnen möchte, dass wir aus dem, was uns gegeben ist im Wort, immer lernen können. Manchmal kann mir der Gedanke, eigentlich das, was geschrieben ist, das ist noch nicht uns als eine Geschichte geschrieben oder in den Lehrbüchern. Es ist nicht nur geschrieben, dass wir das gelehrt haben und wir haben das verstanden, das wissen wir und da hört es auf. Es ist Geschwister und geschrieben, dass wir das annehmen, dass das in unserem Herzen bleibt. Dass man kann natürlich nicht alles behalten, aber doch das, was man gehört hat, es soll in unserem Herzen eine Bewegung stattfinden lassen. Mehr für Gott tun, mehr Arbeit tun für den Herrn mit Mühe. Diese Mühe hat Jona jetzt gescheut. Er wollte gar nicht die Mühe geben, weil er nicht glaubte. Und glaubt ihr, Geschwister, gerade das ist das, was Menschen treibt, für Gott mehr zu tun, für Gott mehr zu arbeiten. Den Glauben, dass das auch Früchte bringt. Ich glaube, dass es bringt Früchte. Und Geschwister, wenn der Mensch glaubt, kann Gott nicht dazu einfach zusehen, zustimmen. Er wird auch helfen. Diesen Glauben wird Gott uns so bekräftigen, dass wir freudig sein werden, dass wir vor dem Herrn, ich denke immer, wie wird das Bild aussehen, wenn ich jetzt vor dem Herrn stehen würde, Geschwister. Da zeigt sich mein Glauben, da zeigt sich meine Arbeit für den Herrn, da zeigt sich meine Sorge um die Gemeinde, innerhalb der Gemeinde, um die Geschwister, um die Menschen um uns. Das möge der Herr uns schenken, Geschwister. Nicht sorgen, dass wir als Menschen jetzt sich einfach solche Gedanken machen. Merken wir, Jona wurde von Gott gesandt. Das ist wichtig, Geschwister, dass der oder wir von Gott gesandt sind, dass wir die Gewissheit haben, Gott hat es gesandt, dass die Gewissheit ich mir nicht zugesprochen, eingeredet habe. Gott hat ihn gesandt. Und Gott wirkte später wieder durch die Predigt Jona. Gott sagte zu ihm, geh jetzt und predige, was ich dir sage, Geschwister. Und solch eine Predigt, die gebracht wird, die Gott eingibt, die hat ihre Frucht. Die hat seinen Segen, die hat die Kraft in sich und das segnet der Herr. Gott segne uns alle. Amen.